Wir wollen heute mit dem 26. Thema weitermachen. Seine Person, damit ist Johannes der Täufer gemeint, seine Verkündigung und die Taufe. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen und diese drei Bibelabschnitte gemeinsam lesen. Lasst uns die Bibel aufschlagen und Matthäus 3, die Verse 1 bis 6 mit dem Abschnitt beginnen. Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. In den Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der ganzen Gegend um Jordan zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Jetzt auch Markus 1, die Verse 1 bis 6. Markus 1 vom ersten Vers. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie in den Propheten geschrieben steht: Sieh, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Es ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes war in der Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinaus und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und jetzt den letzten Abschnitt in Lukas 3, die Verse 3 bis 6. Lukas Kapitel 3 von Vers 3. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, der sagt: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Johannes, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und vor zwei Wochen haben wir betrachtet, dass das Wort Wüste man hier nicht wörtlich nehmen kann, sondern dass Lukas hier mehr meint, dass es Einöde heißt oder Einsamkeit. Johannes, er hat sich von all den irdischen Verpflichtungen zurückgezogen und hat in Einsamkeit gelebt. In dieser Zeit hat Gott ihn vorbereitet. Und solch eine Vorbereitungszeit lesen wir immer wieder von Männern und Frauen in der Bibel. Zum Beispiel von Mose, der hat 40 Jahre, war er in der Wüste, hat die Schafe gehütet. Danach kam erst der große Auftrag an ihn, dass er die Israeliten aus Ägypten ausführen soll. Josef war als Diener in Potiphas Haus, danach im Gefängnis. Das war seine Vorbereitungszeit, bis dann Gott ihm den Auftrag gegeben hat und er der zweite Mann in Ägypten war. Und so war für Johannes diese Wüste oder diese Einöde, die Einsamkeit, seine Vorbereitungszeit. Wie lange Johannes in dieser Einsamkeit lebte, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er nicht viel besaß. Wir lesen, dass er ein Gewand hatte aus Kamelhaaren, dass dieses Gewand mit einem ledernen Gürtel gehalten wurde. Er hatte genauso eine einfache Kleidung gehabt, wie es auch Elia hatte. Das können wir in 2. Könige 1, Vers 8 lesen. Er aß Heuschrecken, wilden Honig, also keine besondere Nahrung. Das, was er bekam, das hat er gegessen und damit hat er sich auch zufrieden gegeben. In dieser Einsamkeit kommt Gottes Wort direkt zu ihm. Nach 400 Jahren spricht Gott hier zum ersten Mal wieder direkt zu einem Menschen. In dieser Vorbereitungszeit hat Gott so lange gewartet, bis Johannes so weit war, bis Gottes Zeitpunkt kam, und dann hat er Johannes diesen Auftrag gegeben. Wie der Auftrag genau aussah, das wissen wir auch nicht. Wir lesen nur in Lukas 3, Vers 2, da kam das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Wir wissen aber von dem Prophet Jesaja, das lesen wir in den folgenden Versen, dass er diesen Auftrag von Johannes beschreibt. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, der sagt: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Johannes soll den Weg für Jesus vorbereiten. Wenn ein König in eine Stadt kommt, heute ist es eher unüblich, aber früher war es immer wieder so, dass ein König in eine Stadt kam, dann wurde die Stadt vorbereitet, dass der König einen schönen Aufenthalt hat. Wenn ein Präsident nach Deutschland kommt, dann werden Vorbereitungen getroffen, damit er sich hier wohlfühlt. Oder wenn eine Delegation in unsere Firma kommt, dann werden auch Vorbereitungen getroffen. Es wird sauber gemacht, aufgeräumt. Oder wenn wir zu Hause einen Besuch erwarten, machen wir das doch auch. Wir bereiten die Wohnung, das Haus vor, damit der Besuch sich wohlfühlt. Und diese Aufgabe, die hat Johannes gehabt, die Herzen der Israeliten für Jesus vorzubereiten. Wir lesen, jedes Tal soll aufgefüllt werden. Also wer Buße tat und sich demütigte, sollte gerettet werden. Weiter lesen wir, jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Alle arroganten und von sich überzeugten Menschen, die sollen gedemütigt werden. Dann schreibt Jesaja auch, was krumm ist, soll gerade werden. Wir wissen, dass die Sünde krumme Wege hat, unbeständige Wege. Und Gottes Wege sind gerade Wege. Und Sünder sollen sich bekehren und ihren Weg soll gerade werden. Dann schreibt auch Jesaja, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Raue, harte, gefühllose Menschen sollen sanftmütig werden. Ihr Charakter soll veredelt werden. Das war diese Aufgabe von Johannes, die Herzen der Israeliten für den König aller Könige vorbereiten. Lukas 3, Vers 2 lesen wir, da kam das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Gott gibt Johannes hier eine Aufgabe. Und Johannes, er geht. Ausgerüstet, ermutigt, die Gewissheit, dass Gott das von ihm haben will, geht er ans Werk. Und er verkündigt ein einfaches Evangelium. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 2, und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und weiter lesen wir im 5. Vers, da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der ganzen Gegend am Jordan zu ihm hinaus. Wie kann das sein, dass jemand einfach gekleidet ist, ein einfaches Evangelium spricht und die Menschen kommen? Die kommen, ihn zu hören, und sie bekehren sich. Wir wollen jetzt drei Punkte betrachten. Hier geschieht in Israel oder in dieser Gegend, wo Johannes ist, eine Erweckung. Und so eine Erweckung kann niemals durch stolze Menschen geschehen. Vor einer Erweckung gibt es immer eine Demütigungsphase. Eine Phase, in der Gott uns klein macht. Weil Gott, er will ganz alleine die Ehre für sich. Wir lesen auch, dass dem Stolzen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Und wie kann das sein, wenn Gott einem Stolzen widersteht und durch ihn eine Erweckung erwirkt? Das funktioniert nicht. Darum, wenn dich Gott demütigt, dann wehre dich nicht. Er hat eine Absicht, er hat ein Ziel. Und wenn du in deinen Augen klein und unbedeutend bist, dann bist du vorbereitet für eine Aufgabe, die Gott dir geben will. Zweiter Punkt, eine Erweckung geschieht nur dann, wenn ein Bote Gottes auch ein Werkzeug Gottes ist. Ein Mensch, der von Gott eine Botschaft bekommt und sie eins zu eins weitergibt. Wenn jemand von sich überzeugt ist, dass er viel weiß, dass er ganz besonderer Christ ist, dann wird er immer sein eigenes hinzufügen, weil er ja viel weiß und er muss ja Gott ein bisschen helfen. Und automatisch will man dann auch die Ehre für sich, weil das ist ja meine Weisheit. Und Gott wird niemals, niemals die Ehre mit einem Menschen teilen. Das heißt, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann lasst uns sie so ausführen, wie er es will, ohne Hinzutun von eigenen Gedanken. Gott gab Johannes ein einfaches Evangelium. Und dieses einfache Evangelium hat er weitergesagt. Und wenn wir uns so ein bisschen vielleicht in die Menschen dort hineinversetzen können, vielleicht an die Pharisäer, Schriftgelehrten, und sie diesen Johannes sahen, dann könnte doch der ein oder andere auch denken, was will der predigen? Der kennt sich doch in den Schriften kaum aus. Und vielleicht war Johannes nicht derjenige, der grammatikalisch irgendwie perfekte Sätze gesprochen hat. Vielleicht war seine Rhetorik auch furchtbar. Und wenn wir sein äußeres Erscheinen betrachten, dann war das ja nicht irgendwie anziehend oder besonders ansprechend. Auf was kommt es eigentlich an, wenn wir für Gott eine Aufgabe tun wollen? Will ich nochmal auf den Gedanken, was wir am Sonntag gehört haben, Prediger 12, Vers 13. Lass uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Wenn wir seine Gebote halten wollen, seinen Willen tun wollen, dann brauchen wir nicht unsere Weisheit hinzutun. weil Gott wirkt auf seine Weise, so wie er es möchte. Wir Menschen sind so kurzfristig, aber er hat immer einen Plan. Dritter Punkt, Gott selber arbeitet an den Seelen. Nicht der Bote, nicht die Redekunst eines Menschen, nicht sein korrektes, ansprechendes Verhalten, sondern Gott alleine. Hier bei Johannes wirkt Gott mit Neugierde. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 5. Da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der ganzen Gegend am Jordan zu ihm. Das heißt, Johannes ging nicht von Haus zu Haus und hat die Menschen überredet, sondern sie sind zu ihm hinausgegangen. Gott selber hat die Menschen angesprochen, Gott selber hat sie neugierig gemacht und sie gingen hin und haben Gottes Wort gehört. Diese Neugierde, die lesen wir auch in vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in Markus 5, Vers 14, da lesen wir von Jesus, als er in die Gegend der Gadarener kommt und den Besessenen dort heilt. Die Dämonen, die fahren aus dem Besessenen raus, gehen in die Schweine rein, die Schweine, die stürzen sich alle in den See. Und dann lesen wir, und die, welche sie hüteten, flohen und erzählten das in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Das heißt, hier ist eine Situation, oder Gott hat eine Situation herbeigeführt, die die ganze Gegend interessierte, sie neugierig gemacht hat, und sie sind rausgegangen, um Jesus zu sehen. Oder wenn wir auch Johannes 12, Vers 9 lesen, inzwischen erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, dass Jesus dort war. Und sie kamen nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Auch hier hat Gott eine Situation herbeigeführt, Lazarus von den Toten aufgeweckt. Das hat sich rumgesprochen, die Leute sind neugierig geworden und sind gekommen, Jesus zu sehen. Das heißt, nicht ein Mensch ist in der Lage, Seelen anzusprechen, sondern Gott alleine. Gott ist derjenige, der zu den Seelen spricht. Gott hat Johannes eine Aufgabe gegeben, geh und predige das Wort. Johannes geht hin und predigt. Und alles drumherum, das macht dann Gott. Gott würde niemals in der Weise wirken, wie wir das lesen, wenn Johannes in irgendeiner Weise anfangen würde, seine Ideen, seine Vorstellungen umzusetzen. Gott würde da nicht mitgehen. Wenn wir eine Aufgabe von Gott bekommen, dann müssen wir Gott ganz vertrauen. Er hat immer einen Plan. Und er gibt uns nicht irgendwelche Aufgaben, die nicht machbar sind, die unlogisch sind. Und für uns scheinen manche Aufgaben vielleicht nicht machbar. Vielleicht fühlen wir uns schwach, hilflos, unfähig. Aber mache genau das, was Gott sagt, nicht mehr und nicht weniger. Weil Jesaja sagt, das lesen wir in Jesaja 55, 8 bis 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott macht niemals einen Fehler. Er ist derjenige, der mich und dich als Werkzeug gebrauchen will. Und wenn wir in eine Werkstatt reingehen und so diese Werkzeuge betrachten, was machen die Werkzeuge? Die machen nichts. Die sind nicht nützlich. Die liegen oder hängen nur rum. die werden nur dann nützlich, wenn der Meister sie in die Hand nimmt. Und die Werkzeuge machen genau das, was der Meister will. Nicht mehr und nicht weniger. Gott braucht uns nicht als seine Berater oder als seine rechte Hand. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Diener, wir sind seine Knechte. Als Martin Luther starb, dann hat man sein Zimmer geräumt und hat man einen Zettel in seinem Bett gefunden. Und da stand dran, fürwahr, wir sind alle Bettler. Martin Luther hat diese Abhängigkeit von Gott gespürt, sie ausgelebt. Und Jesus hat ja auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Keiner von uns ist der Weinstock. Wenn Gott uns von den Sünden befreit hat, dann sind wir eine Rebe, die am Weinstock ist. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt wollen wir weitergehen. Lukas 3, Vers 2 nochmal lesen. Da kam das Wort Gottes zu Johannes. Wie ich schon sagte, wir wissen nicht, was Gott zu Johannes gesagt hatte. Aber wir lesen in Matthäus 3, die Verse 1 bis 2. In jenen Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und weiter in Vers 6 lesen wir, und ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. So können wir daraus schließen, dass der Auftrag, der an Johannes ging, war, dass er den Menschen predigen soll, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, und dass diejenigen, die ihre Sünden bekannten, die sich bekehrt haben, dass er sie taufen soll. Dass Johannes hier nicht in seiner eigenen Vorstellung taufte, das können wir aus Jesu Worte herauslesen. In Matthäus 21, Vers 25, da fragt Jesus die Hohenpriester und die Ältesten im Volk, woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von Menschen? Und die Hohenpriester und Älteste, die haben sich dann überlegt, naja, wenn wir sagen, die war vom Himmel, dann wird Jesus sagen, ja, warum habt ihr nicht geglaubt? Sagen wir, es ist von Menschen, dann haben sie von dem Volk Angst gehabt, weil die haben ihn ja für einen Propheten gehalten. Und daraus können wir schließen, dass die Taufe nicht die Idee von Johannes war, sondern das war die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Johannes, er taufte alle, die ihre Sünden bekannten. Alle, die sich zu Gott gewandt haben. Und er taufte sie, weil sie Buße gemacht haben. Wir müssen uns auch jetzt in die Zeit hineinversetzen. Zu der Zeit ist Jesus noch nicht am Kreuz gestorben. Zu der Zeit hat Gott auch den Heiligen Geist, den Tröster, nicht ausgesandt. Und darum ist die Taufe, die wir heute durchführen, anders wie damals bei Johannes dem Täufer. Heute taufen wir auch diejenigen, die sich bekehrt haben, die ihre Sünden bekannt haben und auch alle, die an die Dreieinigkeit glauben, an Jesus, an Gott, an Heiligen Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Johannes hat damals nach den Kriterien getauft, nach denen er, so wie Gott es ihm befohlen hatte. Und zwar lesen wir alle. Und interessant ist es auch, er hat auch die Ausländer getauft. Wir wissen nicht, ob das Heiden waren oder ob das Juden waren, die im Ausland lebten, Aber wir lesen Apostelgeschichte 19, das ist ein längerer Abschnitt, die ersten 5 Verse. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höher gelegenen Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sagte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sagten zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er sagte zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft? Sie sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sagte: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und hat dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das ist an Christus Jesus. Als sie das hörten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Also wir lesen hier von Menschen, die von Johannes getauft wurden, und dann sind die zu sich nach Hause, nach Ephesus, und haben das ausgelebt, was sie gewusst haben. Auch hier lesen wir, dass die Menschen, die da zu dieser Zeit da waren, dass und ihre Sünden bekannten, dass auch Johannes sie auch getauft hat. Jetzt möchte ich noch kurz auf einen, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, einen Übersetzungsfehler hinweisen. Das ist in Markus 1, Vers 5 lesen wir: Und alle, die aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen, und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinaus und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Also wenn wir das lesen, dann das wörtlich nehmen, dann müssen wir sagen, dass alle, die in dieser Gegend gewohnt haben, alle getauft wurden. Wenn wir aber lesen, dass Johannes der geistlichen Elite widersprochen hat, sie getadelt hat, wenn wir dann weiter lesen, wie viele nicht an Jesus geglaubt haben, dann kann es nicht sein, dass hier das Wort alle wörtlich genommen werden kann. Johannes war ähnlich gekleidet wie Elia, trat in der Kraft Elias auf, wartete in der Einsamkeit, bis er einen Auftrag von Gott bekommen hat. Und als er ihn bekam, da ging er. Predigte und taufte die Menschen seiner Umgebung. Er war ein Werkzeug in Gottes Hand. Und durch Johannes konnte Gott eine Erweckung bewirken. Und durch ihn hat Gott dann den Weg für Jesus vorbereiten können. So Gott will, wollen wir dann nächste Woche uns mit dem 27. Thema beschäftigen, seine Botschaft an die Pharisäer, Sadduzäer und die Volksmenge. Das finden wir in Matthäus 3, 7 bis 10 und Lukas 3, 7 bis 14. Soweit zu diesem Thema. Gott möge uns alle segnen. Amen.